Ich will heute Morgen einsteigen mit uns, mit euch, mit einem Selbstcheck. Und zwar, bewerte mal deinen aktuellen Zustand auf einer Skala von 1 bis 10 in der Frage, wie begeistert bist du aktuell vom Evangelium? Also bist du so richtig gepackt und fasziniert und bewegt oder lässt es dich eigentlich komplett kalt? Vielleicht, weil du noch gar kein Christ bist, weil du gar nicht so richtig weißt, was ist das Evangelium überhaupt? Vielleicht aber auch, obwohl du Christ bist und so ein bisschen im geistlichen Schlummermodus versackt bist. Also wo ordnest du dich da ein? Wie ist dein aktueller Zustand? Und eine zweite Frage, die man nicht so einfach auf einer Skala von 1 bis 10 beantworten kann, ist die Frage, die ich uns stellen will, welchen Unterschied macht das Evangelium in deinem Leben? Also in deiner Motivation, in deiner Prioritätensetzung, in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen, in deinem Umgang mit Gaben, mit Geld, mit Zeit, mit deinem Leben. Anders gefragt, wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du das Evangelium und Jesus kennst? Oder andersrum gefragt, wie würde dein alltägliches Leben aussehen, mit allem, was so da drin ist, wenn es das Evangelium nicht gäbe? Herausfordernde Fragen, glaube ich, über die es dich lohnt, länger mal nachzudenken, die gar nicht so einfach mal eben abzutun sind. Aber ich glaube, dass wir Christen heutzutage an vielen Stellen einen kräftigen Mangel haben an Verständnis vom Evangelium. Und das fängt zum Beispiel da an, im Grundverständnis nach der Frage, was ist denn das Evangelium überhaupt? Da herrscht ein ganz großes Wirrwarr heute, ein großes Durcheinander bei vielen. Oft wird nur so ein billiger Abklatsch des Evangeliums heute gepredigt, weitergegeben. Ganz unbequeme, aber klare biblische Wahrheiten werden außen vor gelassen. Und so kommt es dazu, dass das Evangelium irgendwie kraftlos und irgendwie machtlos daherkommt. Zudem ist es so, dass der Mensch heutzutage immer wieder ins Zentrum des Evangeliums gestellt wird. Ganz nach dem Motto, ich habe das mal so gehört in diesem Sinne, du bist der größte Traum, den Gott sich je erfüllt hat. Ja, ich habe so einen Satz mal gehört, ich muss sagen, ich kann da überhaupt nicht mitgehen. Ich bin vielleicht der größte Albtraum, den Gott sich je erfüllt hat, wenn man das so ausdrücken will. Aber ich bin sicherlich nicht der größte Traum, den Gott sich erfüllt hat, wo er so glücklich sein kann, dass ich jetzt in seinem Team bin, dass ich dabei bin. Auch in der Fragestellung, was hat das Evangelium eigentlich mit meinem Hier und Heute zu tun, herrscht viel Durcheinander. Also diese Frage, wie verändert es denn tatsächlich meinen Alltag, meine Beziehungen, meine Werte, wie durchdringt es jeden Lebensbereich? Ich habe oft den Eindruck heutzutage, dass bei vielen Christen das eher so funktioniert, also ja, da ist Jesus und das Evangelium, das ist so Sonntag und das ist auch vielleicht zwischendurch mal so und dann ist da auf der anderen Seite mein Leben, das ist so Montag bis Samstag eher. Aber die beiden, also seins und meins, die werden nicht zusammenkommen. Das wird irgendwie nicht so richtig funktionieren. Ich habe auch gar keine Ahnung so richtig, wie das aussehen sollte. Und dementsprechend ist das dann so nach dem Motto, also das Evangelium, das ist was, ja, das ist wichtig für die Ewigkeit und so. Und ja, klar, ich komme durchs Evangelium in den Himmel und das ist wichtig, aber fürs Hier und Jetzt hat das eher wenig Bedeutung. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir uns vieler Dinge berauben, wenn wir so denken. Und dass wir sogar ein Stück weit das Werk Jesu schmälern. Weil Jesus ist für mehr gestorben, in Anführungszeichen, als nur ein Ticket für den Himmel für uns zu lösen. Er ist auch gestorben, damit unser Leben im Hier und Jetzt verändert wird. Und wenn wir zu dieser Perspektive kommen, das ist so eine dritte Ebene, die Perspektive Ewigkeit, wo das Evangelium eine große Rolle spielt, also dass ich wirklich ewige Erlösung, ewige Gemeinschaft mit Gott bekommen habe, auch da glaube ich, ist so, dass wir einen ganz großen Mangel an Verständnis und klarer Erkenntnis darüber haben. Woran kann man das sehen? Woran kann man das festmachen? Eigentlich ganz einfach. Ich glaube, wenn wir die Tragweite des Evangeliums und diese ewige Gemeinschaft mit Gott mehr vor Augen hätten, mehr verstehen würden, dann würden wir weniger versuchen, hier im Irdischen unsere Erfüllung zu suchen. Dann würden wir viel mehr in die Ewigkeit investieren, weil die Welt würde dagegen verblassen. Und ich weiß nicht, wo du dich vielleicht wiederfindest in diesen Gedanken. Man könnte auch vieles weiterdenken an dieser Stelle, aber ich weiß sowohl aus meinem eigenen Leben als auch aus ganz viel Kontakt mit Menschen und nicht zuletzt aus der Bibel, aus Gottes Wort selbst, dass wir alle auf irgendeine Art und Weise am Verständnis, am tiefen Verständnis vom Evangelium einen Mangel haben. Dass wir ein tiefes Verständnis von Christus und der Kraft des Evangeliums einen Mangel haben. Und genau aus diesem Grund werden wir uns in den nächsten Wochen mit dieser neuen Themenreihe beschäftigen und die heißt, die Kraft des Evangeliums. Und ich werde heute einsteigen mit dieser grundsätzlichen Frage nochmal, was ist das Evangelium? Diese Grundlage legen. Und dann werden wir in den nächsten Wochen in verschiedene Bereiche hinein entfalten, wie sich das Evangelium in unserem Leben denn dann auswirkt. Und jetzt könnte ich euch heute Morgen zum Thema Kraft des Evangeliums überfluten mit Bibelstellen. Und glaubt mir, ich habe in der Vorbereitung ganz viele auch angeschaut und muss dann aufpassen, dass man nicht alles versucht unterzubringen. Aber ich habe mich erstmal gefragt, was macht denn solche Kraft eigentlich aus für uns? Was verbinden wir denn damit? Ich glaube, wenn jemand Kraft hat, dann beeindruckt uns das ja irgendwo. Ne? Weil wir sehen, da passiert etwas, das mich beeindruckt und wo ich sagen würde, das kann ich nicht zustande bringen. Und ich musste dabei ganz natürlich erstmal denken an solche Kraftprotze, an Gewichtheber, wo ich sagen muss, allein wenn wir zuschauen, wenn ich sowas sehe, ist schon so, dass ich schwitzen anfangen könnte wahrscheinlich. Ja? Aber dann habe ich weitergedacht, noch mehr beeindrucken mich fast Leute, die etwas machen, das heißt Calisthenics. Ihr seht das hier. Weiß nicht, ob jemand da fit ist, auch sowas zu vollbringen. Sind beeindruckende Sachen. Aber rein theoretisch wäre es uns möglich, mit viel Mühe und viel Training und viel Schweiß dahin zu kommen, solche Muskulatur aufzubauen, um vielleicht sogar sowas hinzukriegen. Wir können es zumindest irgendwie theoretisch packen. Ja? Viel beeindruckender wird die Kraft aber, wenn die Kraft etwas wirkt oder etwas zustande bringt, was für uns schier unmöglich ist. Und was wir noch nicht mal so richtig fassen können. Und das ist bei der Kraft des Evangeliums genau so der Fall. Und wir werfen dazu nochmal einen Blick in diese Verse in Kolosser 1, und zwar den Vers 12 bis 14, den Alfred uns eben auch schon vorgelesen hat. Und wir schauen dort zusammen mal rein, so als Ausgangspunkt für heute Morgen. Kolosser 1, Vers 12 bis 14 ist ein Gebet, das Paulus spricht, und dort ist sehr gut beschrieben in diesen Versen, was also Gott bewirkt hat im Evangelium. Und es fängt so ein bisschen mitten im Satz an. Da heißt es: Dem Vater Dank sagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das sind drei wunderbare Verse, die die Kraft des Evangeliums so richtig gut zum Ausdruck bringen, finde ich. Weil für jeden Christen, der das Evangelium gehört hat und angenommen hat, gilt, was hier steht. Drei Dinge, die ich ganz kurz mal nochmal so sagen will. Und zwar erstens, dass Gott dich fähig gemacht hat, oder man könnte auch sagen tauglich oder zulänglich oder tüchtig gemacht hat, dass du ein himmlisches Erbe bekommen kannst. Ein Erbe, das eigentlich nur den Heiligen zusteht, ja, wofür man heilig sein muss, um dieses Erbe zu erlangen. Gott hat dich fähig gemacht. Das Zweite, Gott hat dich in einen anderen Herrschaftsbereich versetzt. Vorher warst du im Machtbereich der Finsternis und unter der Herrschaft der Finsternis, und der Herrscher der Finsternis ist der Teufel. Und jetzt bist du daraus gerettet worden und versetzt worden in ein neues Reich, nämlich das Reich von Jesus Christus. Das heißt, du stehst schon jetzt unter einer neuen und guten Herrschaft, nämlich unter der Herrschaft des Königs Jesus. Und das Dritte, Gott hat dich erlöst. Und zwar durch Jesus, der einen wirklichen Loskauf vollzogen hat. Ja, er hat die Sünde selbst auf sich genommen, er hat dafür bezahlt, sodass wir Vergebung unserer Sünden bekommen dürfen. Und dadurch können wir überhaupt bei ihm in diesem neuen Königreich unter Jesus, unter seiner guten Herrschaft leben. Und ich habe versucht schon deutlich zu machen und zu betonen, dass all das Gott getan hat. Er war das. Er hat uns fähig gemacht. Er hat uns das Erbe geschenkt, er hat uns in ein neues Reich versetzt und er hat uns erlöst. Das stand überhaupt nicht in unserer Macht. Wir sind unfähig gewesen, das zu tun, aber Gott hat das getan durch seine Macht und durch seine Kraft. Und natürlich stellt sich die Frage, wie hat er das denn gemacht? Und die Antwort darauf ist, durch sein Evangelium. Und da sind wir mitten in der Frage, was ist das Evangelium? Und nun gibt es ja heute Morgen eine Fülle von Zuhörern, die unterschiedliche Vorkenntnisse mitbringen. Also da sind vielleicht Leute, die sagen, ja, also Daniel, eigentlich kannst du jetzt von der Kanzel gehen und ich kann übernehmen und kann dir lupenreines Evangelium aus dem FF so bringen. Ja, wenn es jemand machen will, könnt ihr kommen. Dann geht es vielleicht weiter, dass der ein oder andere sagt, ich bin neu hier und ich habe so gar keine Ahnung irgendwie davon, was das Evangelium ist. Ich habe vielleicht das Wort schon mal gehört, aber eigentlich weiß ich es nicht so richtig. Und dann gibt es wahrscheinlich eine Reihe von Leuten, die sagen, ja, irgendwie weiß ich das schon. Also, ja, das Evangelium, ich weiß schon, was es ist. Aber wenn ich es erklären soll, weiß ich mal gar nicht, wo soll ich denn anfangen? Egal, wo du dich befindest, ich bin überzeugt davon, dass heute Morgen, dieser Morgen für alle Personen, wo auch immer du stehst, nützlich sein kann. Ich nenne das mal die Evangelium-Pros, die dürfen sich mindestens an der Botschaft heute Morgen ganz neu freuen, dürfen auch weiterlernen, vielleicht tiefer reinschauen, Gott die Ehre geben. Die Gruppe der Unwissenden, so nenne ich sie mal, die wenig Vorkenntnis haben, die dürfen heute Morgen hoffentlich hören und verstehen, was diese wichtigste Botschaft der Welt eigentlich ist. Und die ein Stück weit unsicher sind, die dürfen heute Morgen Hilfe bekommen und Struktur bekommen, wenn es darum geht, wie erkläre ich es denn? Wie gebe ich es denn weiter? Was gehört denn auf jeden Fall dazu? Es sind vier Punkte, die uns helfen, das Evangelium gut zu verstehen und zusammenzufassen. Vier Punkte, ganz grob: Gott, Mensch, Jesus und Antwort. Kann man sich eigentlich gut merken. Gott, Mensch, Jesus und Antwort. Das sind unsere vier Punkte heute Morgen und dann jeweils noch mit einem Nachsatz. Der erste Punkt, also heute Morgen: Gott, der heilige und gerechte Schöpfer. Drei ganz wichtige Eigenschaften begegnen uns in diesem Punkt, nämlich, dass Gott unser Schöpfer ist und dass er heilig und gerecht ist. Und schon auf der ersten Seite der Bibel oder ersten Seiten der Bibel können wir das deutlich sehen, dass Gott unser Schöpfer ist. Und nun könnten wir an dieser Stelle eine Grundsatzdiskussion darüber anfangen, über Schöpfung oder Evolution. Das ist aber heute Morgen nicht unser Thema. Wen das interessiert, den darf ich darauf verweisen, dass wir in unserer Gemeindebibliothek sehr gute Literatur dazu haben, zu verschiedenen Fragestellungen. Aber während heute groß und breit versucht wird, alternative Erklärungsversuche zu finden für die Entstehung dieser Welt, für die Entstehung des menschlichen Lebens und so weiter, macht die Bibel mehr als deutlich, dass es Gott war, der uns geschaffen hat, der alles ins Dasein gerufen hat und der auch uns Menschen das Leben geschenkt hat. Er ist also unser Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Und nun könnte mancher Kritiker des Christentums daherkommen, nach dem, was ich gerade gesagt habe, und sagen: Ja, siehste, ich habe schon immer gesagt, also die Christen, die sollen einfach den Kopf ausschalten, einfach nicht nachdenken und dann funktioniert das schon alles gut mit dem Christentum und mit Gott und so. Wenn jemand so denkt, dann würde ihn vielleicht überraschen, dass die Bibel uns zu was ganz anderem auffordert. Und wir schauen dazu mal in Römer 1, Vers 18 bis 21, werfen einen kurzen Blick hinein in diese Stelle. Römer 1, Vers 18 bis 21, dort heißt es: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das ist eine geballte Ladung an Text und Inhalt, die Paulus uns da bringt. Wir können auch nicht auf alles eingehen nach heute Morgen. Wen das interessiert, es gab eine Predigt, die heißt Das größte Desaster der Menschheitsgeschichte, findet ihr auf unserer Homepage, geht über diesen Text. Aber wir schauen zumindest noch mal kurz da rein, weil hier so deutlich zum Ausdruck kommt, dass Gott sich zu erkennen gegeben hat. Und zwar nicht irgendwo fernab, irgendwo auf dem Mars, sondern durch die Erschaffung der Welt. Und genauso lesen wir das ja, schon am Anfang der Bibel, 1. Mose 1 und 2. Gott erschafft die Landschaft, die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, alles Mögliche und zu guter Letzt den Menschen. Und für die ersten Menschen, Adam und Eva, war dabei überhaupt nicht die Frage, und stand auch gar nicht zur Diskussion, wer hat denn die Welt geschaffen und wo kommen wir denn eigentlich her? Sondern das war klar für die. Aber auch alle nachfolgenden Generationen konnten das klar erkennen. Und so sagt uns ja hier der Vers 20 das auch so deutlich, wenn es da heißt: Denn sein unsichtbares Wesen, also Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also für alle Kritiker, die Bibel fordert uns ja förmlich auf, über die Schöpfung nachzudenken. Ja, sie fordert uns auf, nachzudenken darüber, wo kommt das denn alles her? Wer steht denn dahinter? Was steckt denn dahinter? Natürlich fordert sie uns auf, nachzudenken und nicht gleich kategorisch auszuschließen, ja, also es gibt Gott auf jeden Fall nicht. Ich vergleiche gern die Schöpfung mit diesem Bild der Handschrift. Wir können zwar den Schreiber, wir können zwar Gott selbst nicht sehen, aber wir können seine Handschrift, die Schöpfung, sehen. Und daraus können wir deutlich erkennen, dass dieser Schreiber, beziehungsweise dass der Schöpfer, dass Gott existiert, dass es ihn tatsächlich gibt. Und deshalb kann auch keiner irgendwann sagen, ja, also hätte ich das gewusst. Nein, Römer 1 macht uns deutlich, also Gottes Existenz kann deutlich erkannt werden. Und am Ende von Vers 20 heißt es ja auch, dass sie ohne Entschuldigung seien. Es gibt also keine Entschuldigung. Und wenn das so ist, dann ist klar, wenn es wirklich Gott gibt und er mich wirklich gemacht hat, dann hat er einen Anspruch an mein Leben. Hat er einen Anspruch auf mein Leben. Dann hat er einen Anspruch auf das Leben, das er mir geschenkt hat. Und ich kann nicht einfach nach Gutdünken weiterleben, wie ich will. Und jetzt stellt sich die Frage, welchen Anspruch hat er denn an mich? Zum einen hat er den völlig berechtigten Anspruch, dass ich ihn als Gott anerkenne. Dass ich ihm meinen Dank darbringe, dass ich ihm die Ehre bringe, die er verdient hat in seiner Welt. Und das macht Vers 21 ja sehr deutlich. Nun kann ich das tun mit meinen Worten, und das ist auch gut, aber ich kann das auch tun und bin auch aufgefordert, das mit meinem Leben zu tun. Das heißt, ich bin aufgefordert, so zu leben, dass es Gott gefällt, dass es zu ihm passt. Aufgefordert, nach seinen Maßstäben zu fragen und danach zu leben. Und da kommen jetzt die anderen beiden Eigenschaften ins Spiel, über die wir nachdenken, nämlich heilig und gerecht. Die Bibel macht uns das an vielen Stellen deutlich, aber ich habe mal eine aus 1. Petrus 1, Vers 16 rausgesucht, wo es heißt, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, was wir ganz oft finden, zum Beispiel in 3. Mose 19, Vers 2. Und ein Vers vorher, hier im 1. Petrusbrief, ist die Rede davon, dass wir im ganzen Wandel heilig sein sollen. Und gemeint mit heilig ist vollkommene Reinheit. Nichts Böses, nichts Schlechtes, keinen bösen Gedanken, kein schlechtes Wort, keine böse Tat, ja, nicht mal ein böses Motiv, eine böse Absicht, gar nichts. Also wirklich ein tadelloses und makelloses Leben, wo Böses nicht mal im Ansatz zu finden ist. Und genau das verkörpert Gott. Er ist heilig in seiner Person, komplett frei von jeglichem Bösen, von jeglichem Schlechten. Und es bedeutet auch, dass er als der Heilige nichts zu tun haben kann mit Unheiligem. Er kann Böses, er kann Sünde nicht dulden. Es ist unmöglich. Und da kommt diese andere Eigenschaft ins Spiel, nämlich Gott ist gerecht. Sein Anspruch an uns Menschen ist also, dass wir vollkommen heilig, vollkommen sündlos eigentlich sein müssten, um mit ihm zu tun zu haben, um zu ihm zu gehören. Und andernfalls, wenn das nicht so ist, dann muss Gott eingreifen, weil er gerecht ist. Und ich habe eine Stelle aus Nahum 1, Vers 2 und 3a, aus dem alttestamentlichen kleinen Propheten, wo es heißt, Nahum 1, Vers 2 und 3a, ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Also Gott hat einen absolut berechtigten Anspruch auf unser Leben als unser Schöpfer. Aber wenn wir das übergehen, wenn wir ihn ignorieren, wenn wir diesen Anspruch nicht gerecht werden, dann kann Gott das nicht einfach so laufen lassen, weil er gerecht ist. Dann muss er gerecht richten. Und so heißt es ja hier in Vers 3, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Ja, Gott hat einen ganz langen Atem mit uns Menschen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ihm egal ist, wie wir leben oder wie wir mit ihm umgehen. Ganz im Gegenteil. Unsere Sünde, unsere Boshaftigkeit zieht den Zorn Gottes nach sich. Durch unsere Gottlosigkeit, durch unsere Ungerechtigkeit und durch unsere Ignoranz ihm gegenüber lastet der Zorn Gottes auf uns. Römer 1, Vers 18 haben wir das eben schon gelesen. Und Gott kann und Gott wird unsere Sünde und unsere Fehlerhaftigkeit keinesfalls ungestraft lassen. Ja, er ist ja der absolut gerechte Richter. Und wenn wir von diesem Bild ausgehen, müssen wir sagen, also von einem gerechten Richter haben wir die Erwartung, dass er gerecht richtet. Das bedeutet, dass er Schuld bestraft. Nicht, dass er dann darüber nachdenkt, ja, wo ist denn die Person, die ich jetzt hier beurteilen und die ich richten soll, wo ist sie denn sonst vielleicht ein ganz guter Mensch oder so. Nee, wir erwarten, dass er für die Tat, die jemand begangen hat, für die Schuld, die jemand begangen hat, gerecht richtet. Und so ist Gott ein gerechter Richter. Das heißt, mit Gott als deinem und meinem heiligen und gerechten Schöpfer, das ist keine Lappalie, wo wir einfach sagen können, ja, gehen wir locker drüber hinweg, sondern wir sollten diese Sache ernst nehmen. Und damit kommen wir von diesem Anspruch Gottes auf uns und auf unser Leben zu sprechen. Das ist der zweite Punkt heute Morgen. Der Mensch, ein Sünder. Jetzt geht es also um uns Menschen und unsere Stellung gegenüber Gott. Und dazu schreibt Paulus jetzt in Kolosser 1 ab Vers 21 einiges. Das sind jetzt die nächsten drei Punkte, wo wir uns dann aufhalten. Zunächst mal Kolosser 1, Vers 21. Da schreibt Paulus, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. Er schreibt das an Menschen in Kolossä, die zu diesem Zeitpunkt schon Christen sind. Das heißt, deshalb kann Paulus das in der Vergangenheitsform schreiben hier. Aber das trifft als Beschreibung sehr gut auf jeden Menschen zu, der erstmal ohne Jesus vor Gott steht. Und jetzt mag einer sagen, also das sind schon drastische Worte, die ich so über mich nicht sagen würde. Aber ich glaube, wenn wir länger darüber nachdenken, dann verstehen wir und wissen wir doch, wir sind damit gemeint. Das trifft auf uns zu, auf jeden Menschen. Und es sind drei Dinge im Wesentlichen, die Paulus jetzt hier erwähnt oder ausführt. Und das Erste, was er uns sagt, ist über uns Menschen, dass wir entfremdet sind. Und man könnte es auch ausdrücken mit, also wir sind ausgeschlossen oder abgeschnitten. Wir sind fremd. In Epheser 4, Vers 18 wird das gleiche Wort, das gleiche griechische Wort auch nochmal verwendet. Da heißt es, dass wir entfremdet dem Leben Gottes sind. Das heißt, wir sind entfremdet oder abgeschnitten von dem Leben mit Gott. Auch von dem Leben, das Gott sich eigentlich vorgestellt hat und wozu er uns eigentlich geschaffen hat. Gott hat uns ja eigentlich so geschaffen, dass wir in Beziehung mit ihm leben sollen. Aber seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist, sind wir abgeschnitten von diesem Leben mit ihm. Wir haben uns von Gott entfremdet. Die Gemeinschaft mit Gott ist vorbei. Wir sind ausgeschlossen von dieser Gemeinschaft mit Gott. Wir Menschen haben es verbockt. Wir haben gesündigt. Nicht er, wir waren es. Und dadurch haben wir uns selbst ins Abseits katapultiert. Und zwar ohne Rückfahrkarte, die wir selbst irgendwo in unserer Hand hätten. Und dadurch sind wir wirklich abgeschnitten. Und wenn Gottes Heiligkeit auf unsere Sündhaftigkeit prallt, dann ist das so unvereinbar miteinander wie schwarz und weiß. Weil deine und meine Sünde, die trennen uns von diesem heiligen und gerechten Gott. Das heißt, es gibt dort keinen Platz mehr für uns. Wir sind dort fremd und wir müssen dort auch fremd bleiben. Entfremdet ist also der Zustand eines jeden Menschen, der gegen Gott gesündigt hat. Und vielleicht denkt einer, ja gut, also da fallen mir einige ein, die gegen Gott gesündigt haben, aber ich bin da in einer anderen Kategorie. Also ich bin eigentlich gar nicht so schlecht, verhältnismäßig dazu. Ja. Die Bibel spricht aber da eine ganz andere Sprache. Weil sie beschreibt uns alle folgendermaßen weiter. Und das ist ein zweiter Punkt, den Paulus hier so erwähnt. Und zwar, dass wir neben der Entfremdung, was so eine Art Folge eigentlich ist, alle Feinde waren oder Feinde sind nach der Gesinnung. Und das ist schon ein krasser Ausdruck, finde ich. Wir sind Feinde Gottes. Feindschaft gegenüber Gott. Und nun ist es nicht so, dass es eine Feindschaft ist, in der wir offenkundig eine Kriegserklärung gegenüber Gott abgegeben haben, sondern es ist eher so eine innere, verborgene Feindschaft. Und davon spricht er hier der Text, wenn Paulus sagt, wir sind Feinde nach der Gesinnung. Und dabei spricht er von unserem Denken, von unserer Absicht, von unserem Plan, den wir so verfolgen in unserem Leben, von unseren Bestrebungen, von unserer Ausrichtung. Und nun wissen wir, dass wir in Gottes Universum eigentlich dazu aufgerufen sind, ihm Ehre zu bringen, für ihn zu leben, nach seinem Willen zu fragen, seiner Ausrichtung zu folgen. Und stattdessen drehen wir uns um uns selbst. Stattdessen leben wir für unser eigenes Reich, haben so unseren Willen, den wir verfolgen und streben danach, selbstbestimmt und unabhängig zu leben. So ganz nach dem Motto, mein Reich komme, mein Wille geschehe, am besten im Himmel, aber auf jeden Fall auf Erden. Ja, so das ist so die Devise, die eigentlich da im Hintergrund steht. Und damit steht unsere Agenda oder unsere Gesinnung feindlich gegenüber der Agenda Gottes, der was ganz anderes will. Und es gibt eigentlich in dieser Hinsicht nur zwei Optionen für uns Menschen. Also entweder du lebst für Gott und du drehst dich um ihn, oder du drehst dich um etwas anderes oder um jemand anderen. So, und du kannst dich drehen um alles Mögliche, was du in dieser Welt vorfindest, und unterm Strich wirst es immer du selbst sein. Und in dem Moment, wo ich nicht für Gott und seine Absichten lebe, mache ich mich zum Feind Gottes, zum Feind auch von seinen Überlegungen, von seinen Bestimmungen für mich. Diese feindliche Gesinnung, die trifft auf jeden Menschen zu, weil es gibt keinen Menschen mehr heutzutage, der wirklich 24 Stunden rund um die Uhr so lebt, wie es Gott gefällt, und der Gott die Ehre bringt, die er verdient hat. Und trotzdem äußert sich diese Gesinnung nicht immer gleich exakt bei allen, sondern es kann unterschiedlich aussehen. Aber sie äußert sich grundsätzlich, und das ist das Dritte, was Paulus sagt über uns, in den bösen Werken. Und da sind wir offen bei unseren offensichtlichen sündigen Taten angekommen, die wir ja ganz oft bei anderen Menschen schnell erkennen, aber hoffentlich auch bei uns selbst gut wahrnehmen. Die Folge von dieser feindlichen Gesinnung sind die bösen Werke. Und das funktioniert dann so, in unseren Gedanken oder in unserem Herzen, da hegen wir Dinge wie Egoismus, wie Neid, wie Stolz, wie falsche Begehrlichkeit, wie Selbstsucht, und dann bekommt das als Resultat Ausdruck in unseren bösen Werken. Und das bedeutet dann, dass wir den Umgang mit anderen Menschen, dass das maßgeblich beeinflusst. Oder unsere Lieblosigkeit, die dann hervortritt. Unsere Ungeduld. Unsere verletzenden Worte. Dass wir andere Leute ausnutzen. Dass wir zornig sind. Dass wir lästern über andere. dass wir vielleicht unehrlich werden. Paulus hat eine ganze Liste in Kolosser 3, Vers 5 bis 9 dazu aufgeschrieben. Und ich glaube, wir sehen sehr deutlich, dass Sünde weitaus mehr ist, als nur, dass da mal ein paar Dinge nicht ganz so optimal gelaufen sind. Also, dass wir irgendwie sagen, na gut, da habe ich mich mal im Ton vergriffen irgendwie oder da muss ich ein paar Euro abdrücken als Verkehrssünder. Nein, es ist viel, viel mehr. Sünde ist immer ein direkter Angriff auf Gott in seinem Wesen und in seinem heiligen Anspruch an uns. Und Greg Gilbert hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Was ist das Evangelium? Und er schreibt sehr gut als Definition, finde ich, oder bringt es gut zum Ausdruck, was denn Sünde eigentlich ist. Und er schreibt, Sünde ist eine Zurückweisung Gott gegenüber, eine Ablehnung von Gottes Gesetz, seiner Fürsorge, seiner Autorität und seinem Recht, denjenigen Anordnungen zu erteilen, denen er das Leben gab. Kurz gesagt, Sünde ist die Rebellion des Geschöpfes gegen seinen Schöpfer. Wenn wir so über Sünde nachdenken, dann verstehen wir, dass unser Problem der Sünde wohl viel tiefer und viel schlimmer und mit einer viel größeren Tragweite verbunden ist, als wir das oft denken. Und ich glaube, es wird sehr deutlich, wenn wir das so drüber nachdenken, dass wir alle betroffen sind. Und die Bibel sagt uns das sehr deutlich. Römer 3, Vers 23, denn wir alle haben gesündigt. Ausnahmslos. Das heißt, wir haben ein riesiges, unlösbares Problem. Jeder von uns. Wir sind hilflos, wir sind aufgeschmissen und wir brauchen Rettung. Und die Frage ist, woher kommt Rettung? Oder wie geschieht Rettung? Und das führt uns zum dritten Punkt heute Morgen. Der heißt Jesus Christus, der Retter. Wir haben eben in Nahum 1 schon gesehen, wie Gott mit seinen Feinden und wie er mit rebellierenden Geschöpfen verfährt. Nämlich er ist zornig darüber und er lässt keineswegs ihre Schuld ungestraft. Und nun sind wir als Feinde Gottes zunächst mal ziemlich hoffnungslos verloren, weil wir können uns gar nicht selbst aus der Schlinge ziehen. Wir kommen da gar nicht selbst raus und wir können auch diese Trennung von Gott, die ewig Bestand haben wird, können wir nicht aufheben. Also brauchen wir einen Friedensstifter. Und das jetzt nicht so in dem Sinne zu verstehen, dass dann jemand daherkommen muss und sagen muss, so Daniel, jetzt setzt du dich mal an den Tisch mit Gott und dann sprecht ihr mal und dann geht ihr mal einen Schritt aufeinander zu und so und dann wird das schon. Ja? So funktioniert das nicht, weil Gott hat ja gar keine Schuld mir gegenüber. Er muss mich auch nicht um Vergebung bitten, sondern ganz im Gegenteil, ich trage zu 100% die Schuld. Ich bin ja feindlich gesinnt. Ich habe ja gesündigt. Und eigentlich hätte Gott alles Recht zu sagen, weißt du was, Daniel, geh mir aus den Augen. Du bist selbst schuld. Ja? Da gibt es keinen Platz mehr für dich, und zwar für immer. Diese Trennung, die da ist, die bleibt. Und du kannst sie nicht lösen und ich will sie auch gar nicht lösen. So könnte Gott mit uns umgehen. Ich könnte sagen, du musst die Strafe jetzt tragen, die du verdient hast, zu 100%, die du dir selbst eingebrockt hast. Aber Gott geht so nicht mit uns um. Gott schafft diese Möglichkeit des Friedens, die Möglichkeit der Versöhnung. Und es ist total beeindruckend, wenn man darüber nachdenkt, dass der unschuldige, heilige Gott sich herabgibt in unsere Misere. Und davon lesen wir in Kolosser 1, Vers 22. Und ich lese ab Vers 21 nochmal des Zusammenhangs wegen. Da heißt es, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er, damit ist Gott gemeint, aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also dieser Friedensstifter, der die Versöhnung für uns wiederherstellen kann, der die Beziehung wiederherstellen kann, ist Jesus Christus. Und wie ging das vonstatten? Wie war das möglich? Nun war das nicht so, einfach so, dass man sagen kann, Gott hat einfach gesagt, ach Daniel, weißt du, ist doch gar nicht so schlimm, schwamm drüber, jeder Mensch hat ja so seine Fehler. Komm, denken wir gar nicht weiter drüber nach. Wenn Gott so umgegangen wäre mit uns, mit mir und jedem von uns, dann hätte er sein eigenes Wesen verleugnet. Weil er hätte aufgehört, diesen heiligen Anspruch an unser Leben zu haben. Und er hätte auch seine Gerechtigkeit verleugnet, weil er hätte ja gar nicht mehr gerecht gerichtet. Und schlussendlich hätte er auch Sünde für nicht so tragisch erklärt. So, ja, ist ja nicht so wild irgendwie. Ja. Aber das ist unmöglich. Gottes Wesen ist unabänderlich und deshalb konnte er das nicht so tun. Nein, es hat viel, viel mehr gekostet, als einfach nur, vergessen wir die Sache. Gott bleibt heilig und gerecht und er muss Sünde bestrafen. Also musste einer kommen, der heilig und gerecht ist und der diesen Anspruch Gottes in allem erfüllt. Einer, der mit Sünde nicht mal im Ansatz was zu tun hatte, der nicht entfremdet von Gott war wie wir, der nicht feindlich gesinnt war und für sein eigenes Reich gelebt hat, der nicht in diesen bösen Werken verstrickt war, der kein einziges böses Werk getan hat. Und dazu musste es ein Mensch sein, aus Fleisch und Blut. Ein Mensch wie wir. Und wird man lange suchen müssen auf dieser Erde, wenn man versucht, jemanden zu finden, der diesem Anspruch genügt, der das ja, so verkörpert. Ja? Wir werden keinen finden. Die Bibel beschreibt das sehr deutlich. Wir sind alle von Geburt an unter diesem Fluch der Sünde. Und genau aus diesem Grund sandte Gott seinen Sohn und wurde selbst Mensch in Jesus Christus. Ein Mensch, der einen Leib hatte wie wir. Ein Mensch, der Bedürfnisse hatte wie wir. Ein Mensch, der Herausforderungen des Lebens kannte wie wir. Und ein Mensch, der von schwierigen Menschen umgeben war, wie wir das auch sind. Ja, es war ein Mensch wie wir, aber mit einem entscheidenden Unterschied. Er blieb ohne Sünde. Er hatte nicht mal im Ansatz, etwas mit Sünde zu tun, und trotzdem wurde er bestraft wie ein elender Sünder. Und zwar durch den Tod. Er erlitt die Strafe, die wir verdient haben. Er wurde von Gott entfremdet. Er wurde von Gott behandelt wie sein Feind. Er bekam den geballten Zorn Gottes ab. Und schlussendlich wurde er bestraft für jedes böse Werk, das Menschen irgendwo getan haben. Jesus Christus starb am Kreuz. Und wenn wir an diesem grausamen Ort des Kreuzes schauen, dann sehen wir, wie groß das Problem unserer Sünde eigentlich ist. Nämlich, dass es den Tod kostet. Und wir sehen dort auch, was wir verdient haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal so vorgestellt habt, dass ihr an so ein Kreuz geschaut habt und euch vorstellt, ja, ich müsste da hängen. Ich sehe da meinen Leib zerschlagen und entehrt, sehe ich da hängen. Mein Kopf muss ich da hinhalten. Das sind bewegende Gedanken, wenn man da so drüber nachdenkt. Aber am Kreuz sehen wir, wie Gott mit uns eigentlich umgehen müsste. Und wir kriegen einen Eindruck davon, was Gottverlassenheit eigentlich bedeutet. Und wir kriegen auch nur einen Eindruck davon. Ja, die ganze Tragweite davon fassen wir noch gar nicht so richtig. Ja, da sind diese körperlichen Schmerzen, da ist diese Folter. Und das ist alles schlimm genug. Aber das Schlimmste, was am Kreuz eigentlich passiert ist, dass Gott, der Vater, seinen eigenen geliebten Sohn zu Unrecht verabscheut. Zu Unrecht zerschlägt. Zu Unrecht verlässt. Zu Unrecht seinen Zorn in geballter Form über ihn ausgießt. Das ist unvorstellbar. Man kann sich ja fragen, warum tut Gott das? Warum tut er das? 2. Korinther 5, Vers 21 bringt das sehr gut zum Ausdruck. Da heißt es, er, und damit ist Gott gemeint, er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Gott selbst behandelt also seinen eigenen sündlosen Sohn als Sünder und bestraft ihn, damit du und ich, die wir Sünder sind, gerecht und heilig vor Gott stehen können. Und was hier geschieht, ist wirklich unglaublich, weil es ist dieser riesengroße, dieser wunderbare Tausch. Ja, das bedeutet, Jesus nimmt meine Sünde auf sich. Das bedeutet, Gott rechnet mein ganzes Versagen Jesus Christus an. Und eigentlich könnte man sagen, ja, das ist ja schon genug des Guten, ja, wenn er mein Lebenskonto, was völlig daneben war, wenn er das wieder auf Null stellen würde und einfach mir einen neuen Anfang geben würde. Und gut, dann kann ich von Neuem loslegen. Aber es geht noch viel weiter. Er nimmt nicht nur sich meines Versagens an, sondern er übereignet mir auch seine Heiligkeit, seine Vollkommenheit, seine Reinheit, seine Sündlosigkeit, seine Makellosigkeit. Im Bild gesprochen, ich bekomme durch Jesus sein prall gefülltes Konto, voller guter Werke, voller Heiligkeit, voller Reinheit, voller Gerechtigkeit. Es ist ein Heiligkeitskonto, was unendlich voll ist, was keine Grenzen kennt. Und das bekomme ich eins zu eins übertragen, eins zu eins angerechnet, so als wäre es meins. Und tatsächlich gilt für jeden, der Christ ist und der Jesus angenommen hat, dass es deins geworden ist. Aber in all dem haben wir nichts dazu beigetragen. Ja, wenn man es in diesem Bild nochmal so aussprechen würde, wäre es so, dass wir sagen können, also ich bin in den auswegslosen Miesen gewesen und auf einmal bin ich zu einem unendlichen Reichtum gelangt. Aber der Schlüssel dafür war Jesus Christus. Ich habe überhaupt nichts getan dazu, sondern er tat alles. Wenn man so will, das Einzige, was ich beigetragen habe, war, dass ich mich in die Miesen reingeritten habe, dass ich diese Misere verursacht habe. Aber er war es allein, Gott war es allein, der durch Jesus Christus diese Stellvertretung, diese Rettung und auch diese Übereignung bewirkt hat. Und so verstehen wir, was Paulus meint, wenn er in Kolosser 1, Vers 22 dann sagt, er hat euch aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also durch den stellvertretenden Tod von Jesus und diesen wunderbaren Tausch können wir nun heilig und tadellos und unsträflich vor Gott stehen, vor Gott hingestellt werden. Das finde ich eine unglaubliche Beschreibung für uns Gläubigen, oder? Und sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Das sind Begriffe, heilig, das heißt vollkommen dem Anspruch Gottes genügend, vollkommen rein. Tadellos, wir können es auch übersetzen mit makellos oder fehlerlos, ja, durchweg perfekt und unsträflich. Das bedeutet unanklagbar, in keinster Weise mehr zu tadeln, in keinster Weise mehr anzuklagen oder zu bestrafen oder zu verurteilen. Und wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann gilt das für dich in Christus. Dann wirst du von Gott gesehen als heilig, als tadellos und als unsträflich. Und ich finde, es ist beschämend, wenn man so darüber nachdenkt und dann sein eigenes Leben anguckt. Also heilig, tadellos und unsträflich, absolut nicht, bin ich nicht. Und in mir selbst werde ich das auch nicht finden. Aber in Christus ist das Unglaubliche wahr geworden. Und er übereignet mir das aus reiner Gnade und aus seiner Liebe. Diese Rettung und diese Versöhnung, diese Stellvertretung von Jesus, ist unglaublich, finde ich. Aber da stellt sich natürlich die Frage, für wen gilt sie? Und das ist unser vierter und letzter Punkt heute Morgen. Unsere Antwort, Glaube und Buße. Also, dass Gott diese Rettung geschaffen hat durch Jesus und für unsere Sünden am Kreuz ihn hat sterben lassen, das verlangt uns ja eine Reaktion ab, verlangt uns ja eine Antwort ab. Gott macht uns also dieses Friedensangebot und er schafft den Weg, stiftet Versöhnung, die Möglichkeit zur Versöhnung. Und natürlich stellt sich dann die Frage, nehme ich das an, dieses Versöhnungswerk oder nicht? Und an ganz vielen Stellen macht die Bibel uns das deutlich, dass diese Versöhnung und diese Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, dass es kein Automatismus ist, sondern dass es nur dem gilt, der es persönlich für sich in Anspruch genommen hat. Und unsere Reaktion, unsere Antwort auf das, was Gott da getan hat, das sind eigentlich zwei Dinge, wo man das gut zusammenfassen kann drin, nämlich Glaube und Buße. Und auch Paulus spricht davon, für wen diese Rettung gilt, Kolosser 1, Vers 23. Vorher hatten wir in Vers 22 ja die Aussage über die Christen in Kolossäer, dass Gott sie aber nun versöhnt hat in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Und jetzt Vers 23, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Hier am Anfang von Vers 23 wird gleich sehr ausdrücklich erwähnt, dass der Glaube an Jesus notwendig ist, damit das gilt für mich, was in Vers 22 steht, damit diese wunderbaren Zusagen gelten. Und dabei in diesen Versen wird auch sehr deutlich, der Glaube ist keine Eintagsfliege. Also hier ist ja die Rede davon, dass wir im Glauben gegründet sein sollen. Und der Gedanke, der sich dahinter verbirgt oder damit verbunden ist, ist, dass wir im Glauben ein festes Fundament haben sollen für unser Leben, dass wir das als festes Fundament für uns festgemacht haben. Da ist nicht mehr dran zu rütteln. Und weiter heißt es ja hier auch, dass wir im Glauben festbleiben und uns nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Also da wird deutlich, dass wir beständig im Glauben an Jesus bleiben. Also nicht sprunghaft in dem Sinne, ja heute nehme ich Jesus mal an und na gut, ja, so mache ich das mal. Und morgen kann die Welt aber schon wieder ganz anders aussehen. Nein, ich glaube hier in diesen Versen oder in diesem Vers wird mehr als deutlich, dass Jesus im Glauben anzunehmen mehr ist, als einfach nur vielleicht irgendwo die Hand zu heben bei einer evangelistischen Veranstaltung oder einfach irgendwo eine Karte auszufüllen oder vielleicht mal so ein Gebet in den Himmel zu jagen, so in dem Gedanken, naja, es kann ja nicht schaden. Manchmal kann das eine Hilfe sein, dass wir irgendwo die Hand heben vielleicht oder eine Karte ausfüllen oder sonst was, aber das ist lediglich ein Mittel zum Zweck. Die Entscheidung zum Glauben, die muss mit Verständnis und mit Inhalt gefüllt sein. Ja, wie soll ich denn sonst im Glauben ein Fundament für mein Leben bauen, wenn ich gar nicht weiß, was das ist so richtig, was das bedeutet? Da habe ich ja gar nichts, was wirklich trägt. Sollte also gut verstanden sein. Und jetzt können wir uns fragen, was ist denn nötig zu glauben? Was ist denn nötig zu verstehen? Und da greifen die ersten drei Punkte von heute Morgen. Nämlich, ich muss glauben, dass Gott mein Schöpfer ist. Und ich muss glauben, dass ich ihm gegenüber verantwortlich bin mit meinem Leben und dass er einen Anspruch an mein Leben hat. Nämlich, dass ich ihn ehre und so lebe, wie es ihm gefällt. Diesen Anspruch heilig. Und im Anbetracht von diesem Anspruch muss ich dann verstehen und mir eingestehen, dass ich diesem Anspruch nicht genüge, dass ich ein sündiger Mensch bin und vor Gott nicht bestehen kann. Dass ich keine Chance habe, dass ich Strafe verdient habe für meine Sünde und dass dieser gerechte Gott mich richten muss und eigentlich diese Trennung bleiben müsste für immer. Und das ist der Hintergrund, den ich haben muss und verstehen muss, um zu glauben und auch zu verstehen, dass es wirklich wahr ist, dass diese Rettung durch Jesus Christus möglich ist. Ja, das ist dann der ganze Hintergrund, der ganze Background, der das so richtig erst zum Tragen bringt, was Jesus da getan hat am Kreuz. Und dann ist das alles Entscheidende, dass ich verstehe und glaube, ganz persönlich im Glauben in Anspruch nehme, dass Jesus Christus auch für meine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und so schwer das auch zu greifen ist, aber es geht darum, dann ganz bewusst auch zu sagen, ja, ich glaube und ich nehme das an. Ich glaube, dass Jesus, der Sohn Gottes, gelebt hat, dieses perfekte, sündlose, heilige Leben, das ich eigentlich hätte leben sollen, zu dem ich eigentlich verpflichtet gewesen wäre, Gott gegenüber, dass er es gelebt hat und dass er trotzdem an meiner Stelle am Kreuz gestorben ist und dort alles bezahlt hat. Und in dem Moment, wo ich das verstehe, glaube ich, dass Gott mir meine Sünde nicht mehr anrechnet, sondern dass Jesus wirklich alles bezahlt hat und dass ich vor Gott jetzt als heilig, als tadellos und als unsträflich dastehen kann. Wie nehme ich das an im Glauben? Ganz einfach durch ein ehrliches Gebet, indem ich Gott bekenne, dass ich ohne ihn gelebt habe, indem ich ihm bekenne, dass ich meine eigenen Wege gegangen bin, dass ich gegen ihn gesündigt habe. Und wenn mir Sünde bewusst ist in meinem Leben, dann benenne ich diese Sünde und bringe sie vor Gott. Und dann nehme ich meine Sünde und all dieses Leben ohne Gott und ich bitte ihn um Vergebung meiner Sünde und ich sage ihm, dass ich glaube und überzeugt bin davon, dass Jesus auch für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und alles bezahlt hat. Und ich sage ihm auch in diesem Gebet, dass ich ab sofort nicht einfach so weiterleben will wie bisher und meine eigenen Wege gehen will, sondern dass ich ab sofort ihm folgen will. Ich sage ihm, dass ich ihm das Recht gebe und will, dass er mein Herr wird, dass er mein anderes Bild Chef wird für mein Leben und dass ich in Beziehung mit ihm leben will, dass ich für ihn und mit ihm leben will. Und genau da sind wir bei dem Punkt, neben dem Punkt Glaube, bei dem Punkt Buße. Ein anderes Wort dafür wäre Umkehr. Also eine wirkliche 180-Grad-Wende, die ich mache. Das heißt, aus meinem selbstbestimmten Leben gehe ich raus und lebe nun ein Leben zur Ehre Gottes. Ich will nicht mehr für mich und für mein Reich leben, sondern für ihn und für sein Reich. Und ich glaube, wenn wir verstehen, dass Sünde viel mehr ist als nur ein paar schlechte Taten, wenn wir verstehen, dass es eine ganze Lebensrichtung eigentlich ist, die ins Verderben führt. Und wenn ich verstehe, dass Sünde wirklich eine Rebellion gegen Gott ist, ja eine Zurückweisung Gottes, wie wir das eben hatten in dem Zitat, dann brauchen wir eigentlich gar nicht lange überlegen, ob da eine 180-Grad-Wende und eine Neuausrichtung in meinem Leben notwendig ist. Sondern das ist dann eigentlich ziemlich klar. Und wenn ich dann verstehe, dass Jesus Christus mich aus diesem sündigen, armseligen Leben ohne Gott herausgerettet hat und mich dazu befreit hat, dass ich wieder in Beziehung mit Gott leben darf, dass ich wieder mit ihm und für ihn leben darf, dann will ich eine Kursänderung in meinem Leben. Es ist ja nicht so, dass diese neue Lebensrichtung und Jesus als Herr, dass das irgendwie was Schlechtes wäre für uns, sondern ganz im Gegenteil, das ist das Beste, was uns passieren kann. Weil wir kommen dann wieder dahin, so zu leben und mit dem im Einklang zu leben, wozu Gott uns eigentlich bestimmt hat. Nämlich ein Leben mit und für Gott. Und wir entscheiden uns dementsprechend nicht einfach nur für den Himmel, und schon gar nicht gegen die Hölle, sondern wir entscheiden uns für Jesus. Ja, und das ist ganz wichtig, weil es ist eine wahre Freude. Es ist ein wahres Evangelium, es ist die beste Nachricht der Welt, dass deine und meine Sünden vergeben werden können, dass diese Trennung zu Gott aufgehoben werden kann, dass Versöhnung stattfinden kann, ich versöhnt sein darf mit dem lebendigen, mit dem heiligen und gerechten Gott. Und es ist ein Privileg, dass ich Jesus als meinem Herrn folgen darf und mit ihm leben darf. Und genau deshalb ist dieser Ruf von Jesus selbst aus Markus 1, Vers 15 bis heute noch so bedeutsam für uns. Und halt nach, in Markus 1, Vers 15 hat Jesus selbst gesagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist der Appell. Das ist auch der Appell von heute Morgen. Und die Frage ist ja, was ist deine Antwort darauf? Hast du Jesus schon ganz klar als deinen Herrn und Retter angenommen? Oder zögerst du noch? Wenn du es nicht getan hast, dann mach es noch heute und schieb es nicht weg. Es ist so wichtig. Und wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst dabei, dann komm gerne auf mich zu oder auf jemanden, den du kennst. Aber pack das an. Und wenn du auf der anderen Seite sagst, ja, ich weiß, ich bin ganz klar im Evangelium und ich habe das verstanden und das ist so richtig ja, ich habe das angenommen für mich, dann freu dich und gib es anderen Menschen weiter. Und dann bring Gott deinen Dank und gib ihm alle Ehre, weil für dich gilt das, was wir gelesen haben eingangs in Kolosser 1, Vers 12 bis 14, Verse, mit denen ich schließen will, heute Morgen. Kolosser 1, Vers 12 bis 14, wo es dann heißt, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das sind also so diese zwei Stellen, die am Ende da stehen. Dieser Ruf Jesu aus Markus 1, Vers 15. Und wenn du kein Christ bist und das heute Morgen hörst, dann nimm diesen Ruf ernst und ja, mach ganze Sachen mit Jesus. Und wenn du Christ bist, dann nimm Kolosser 1, Verse 12 bis 14 zum Anlass, es einfach nochmal einen Moment sacken zu lassen und Gott die Ehre zu geben, ihm Danke zu sagen. Und wir wollen einen Moment haben, wo wir kurz nochmal nachdenken, auch über das Gehörte, und dann werden wir in zwei Liedern auch nochmal ganz bewusst darüber nachdenken.